Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Einer ist da, der mich denkt, der mich atmet, der mich lenkt, der mich schafft und meine Welt, der mich trägt und der mich hält. Wer ist dieser Irgendwer? Ist er ich und bin ich er? Was weiß der Fisch von Religion? Das fragte ich mich immer schon. Denn was da fleucht in Berg und Tal, singt schmetternd seinen Dankchoral. Sogar im Sumpf die Kröten, sie scheinen fromm zu beten. Jedoch kein Fisch, ob Hecht, ob Salm, singt kein Hosianna, keinen Psalm. Es scheint, die Ichthyologie kennt keine Fischtheologie.
Mascha Kaleko.
Ja, das ist überhaupt ein wunderbares Phänomen, wie eine Autorin, die längst vergessen war, wirklich eine unglaubliche Reichweite und auch Tiefenwirkung bei ganz, ganz vielen Menschen hat, die sich sonst kein Lyrikband im Buchhandel kaufen würden. Ich glaube, es sind ganz viele Dinge, die da zusammenkommen. Einmal ist es diese schöne, einfache Sprache, also das ist Lyrik auf einem hohen Niveau, die aber gut nachzuvollziehen und zu verstehen ist, die also nicht im Avantgarde-Gefängnis bleibt.
Johann Hinrich Clausen, Theologe und Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD.
Das Zweite ist, dass sie ganz intensive Empfindungen so vorstellt, dass viele Menschen sie nachempfinden können. Liebesgedichte, Trostgedichte, Gedichte über Einsamkeit, Verzweiflung, Resignation, aber eben auch Gedichte, in denen Religiöses anklingt. In einer solchen Weise, dass viele Menschen das für sich aufnehmen können.
Ich habe mit Engeln und Teufeln gerungen, genährt von der Flamme, geleitet vom Licht. Und selbst das Unmögliche ist mir gelungen. Aber das Mögliche schaffe ich nicht.
Ich möchte in dieser Zeit nicht Gott sein. Die Lyrikerin Mascha Kaleko. Eine Sendung von Burkhard Reinartz.
Mascha Kaleko wird am 7. Juni 1907 im galizischen Chrzanow als erstes Kind einer jüdischen Familie geboren. Heute gehört der Ort zu Polen. Damals war er Teil der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. Der Vater, Fischl Engel, ist russischer Staatsbürger. Die Mutter, Rosalia, stammt aus Mähren in Österreich. Ihre Kindheit beschreibt Mascha später in dem Gedicht Anno 32. In einer historischen Rundfunkaufnahme aus dem Jahr 1963 liest sie es hier selbst.
Ich bin als Immigrantenkind geboren in einer kleinen, klatschbeflissenen Stadt. Die eine Kirche, 2 bis 3 Doktoren und eine große Irrenanstalt hat. Mein meistgesprochenes Wort als Kind war Nein. Ich war kein einwandfreies Mutterglück. Und denke ich an jene Zeit zurück, ich möchte nicht mein Kind gewesen sein.
Als Mascha 7 ist, emigriert die Familie 1914 nach Deutschland. Viele osteuropäische Juden verlassen damals aus Angst vor Armut und Verfolgung ihre Heimat. Das empfindsame Kind leidet unter dem Verlust der vertrauten Umgebung. Die Familie zieht erst nach Frankfurt, dann nach Marburg und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges nach Berlin. 3 Ortswechsel in 10 Jahren lassen in Mascha ein Gefühl von Verlassenheit und Heimatlosigkeit entstehen, das sie ein Leben lang begleiten wird.
Ein Fremdling bin ich damals schon gewesen. Ein Vaterkind, der Ferne zugetan.
In Berlin hält Maschas streng orthodoxer Vater die Familie mit verschiedenen Arbeiten in der jüdischen Gemeinde über Wasser. Das Leben in Berlin der Nachkriegszeit ist hart. Politische Unruhen, Streiks, Inflation und Massenarbeitslosigkeit. Mascha würde gerne studieren, aber der Vater ist dagegen. Sie beginnt eine Lehre als Bürokraft im Arbeiterfürsorgeamt der jüdischen Organisationen Deutschlands. Der sture 8-Stunden-Tag im Büro ist für sie grausam. Mascha belegt an der Universität Abendkurse in Philosophie und schreibt erste Gedichte. Die 19-jährige Kontoristin lernt den Philologen Saul Kaleko kennen und heiratet 1926. Nach der Währungsreform steigt Berlin wirtschaftlich und kulturell zum Zentrum Deutschlands auf. Doch die Arbeitslosigkeit ist hoch und die politische Lage angespannt. In dieser Zeit beginnen die sogenannten goldenen Berliner Jahre. Ein Tanz auf dem Vulkan mit Vergnügungsveranstaltungen und einer Hochblüte der Kultur. Im romanischen Café in der Nähe der Gedächtniskirche treffen sich Schauspieler und Schriftsteller wie Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Else Lasker-Schüler und Kurt Tucholsky. Hierhin zieht es nach Büroschluss auch Mascha Kalecko. Schnell findet die attraktive junge Frau Anschluss an die Bohème-Szene. 1929 erscheinen ihre ersten Gedichte. Die renommierte Vossische Zeitung und andere Magazine wie Tempo oder der Simplicissimus drucken ihre Verse schon bald regelmäßig.
Mein erster Beitrag zur mittelgroßen Unsterblichkeit wurde promptest gedruckt.
Sie beginnt ja als eine Stimme der neuen Schicht der Großstadt angestellt. Und das als junge Frau, witzig, geistreich, schnell, auch verbunden mit den Tageszeitungen. Und dann in ihrer weiteren Lebensgeschichte verdichtet sich das, vertieft sich das, bekommt tragische Züge in einer solchen Weise, dass viele Menschen, die ja selber gerade einen Verlust erlitten haben oder einsam sind, darin sich wiedererkennen können.
Die Berliner lieben die stenografischen Alltagsbeobachtungen der jungen Dichterin. Ihre freche Mischung aus Spott, Ironie und Gefühl, angereichert mit der Lebensweisheit des jüdischen Ostens. Heiter und gleichzeitig melancholisch.
Sonne klebt wie festgekittet, Bäume tun, als ob sie blühen. Und der blaue Himmel schüttet eine Handvoll Wolken hin. Großstadtqualm statt Maiendüfte, Frühling über Groß-Berlin, süße, wohlbekannte Düfte stammen höchstens von Benzin.
Die poetische Kraft liegt natürlich ganz sicherlich auch in den Reimen, die oft ganz originell sind und eben nicht ausgelutscht. Das andere ist, ich finde ihre Verknappung auch so gut. Also das Einfache ist ja jetzt nicht einfach simpel, sondern es verknappt auf eine Essenz, ohne dem noch manieriert Locken zu drehen.
Anfangs werden die Verse der Dichterin von manchen Kritikern noch als naive Gebrauchslyrik abgestempelt. In dem Gedicht »Kein Neutöner« kokettiert Kalecko selbstbewusst mit ihrem Stil.
Ich singe, wie der Vogel singt, beziehungsweise sänge. Lebt er wie ich, vom Lärm umringt, ein Fremder in der Menge. Gehöre keiner Schule an und keiner neuen Richtung, bin nur ein armer Großstadtspatz im Wald der deutschen Dichtung. Weiß Gott, ich bin ganz unmodern, ich schäme mich zu Schanden. Zwar liest man meine Verse gern, doch werden sie verstanden.
Viele große Literaten und Denker bewundern die Kalecko und ihre leichtfüßigen Gedichte. Von Erich Kästner bis Thomas Mann, von Albert Einstein bis Martin Heidegger. Im Januar 1933 publiziert der Verleger Ernst Rowohlt ihr erstes Buch, das lyrische Stenogrammheft. Zeitungen und Verlage drucken auch ihre kritischen Verse, wie das Gedicht »Chor der Kriegsweisen«, ein Antikriegsnachruf auf den Ersten Weltkrieg.
Kind sein, das haben wir niemals gekannt. Und sang nur der Hunger in Schlaf. Weil Vater im Schützengraben stand, zu fallen für Kaiser und Vaterland, wenn's gerade ihn mal traf. Und kam eines Tages ein Telegramm, wenn der Vater schon lang nicht geschrieben. Dann zog sich die Mutter das Schwarze an. Und wir waren kriegshinterblieben.
Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten ändert sich das kulturelle Klima abrupt. Mascha Kalecko wird aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen und bekommt Schreibverbot. Sie trennt sich von ihrem Mann Saul und heiratet den Musikwissenschaftler und Dirigenten Chemio Vinava, der sich der Aktualisierung jüdisch-chassidischer Chormusik widmet. Die Restriktionen gegen die jüdische Bevölkerung nehmen zu. Im September 1938 verlässt das Paar Berlin mit dem gemeinsamen Sohn Eviatar und mit dem Ziel New York. Um Haaresbreite entkommen sie den Novemberpogromen.
Wir haben keinen Freund auf dieser Welt, nur Gott. Den haben sie mit uns vertrieben. Von all den vielen ist nur er geblieben, sonst keiner. der in Treue zu uns hält.
Ja, mir scheint, dass Mascha Kaleko darin eben auch nicht ganz untypisch ist für ihre Generation, also diejenigen, die aufwachsen noch in einer traditionellen jüdischen Kultur und Familie, sich davon befreien, davon losmachen, sich selbst säkularisieren und dann aber durch das Grauen der rassistischen Verfolgung im Nationalsozialismus ja brutal auf ihre eigene jüdische Identität, die sie meinten, schon abgelegt zu haben, wieder zurückgestoßen werden. Und das ist eben das Besondere, dass sie selber jetzt nicht einfach wieder zurückkehrt in die alte Frömmigkeit, aber nochmal in einer neuen Weise ja die Schönheit ihrer eigenen jüdischen Herkunftsreligion wahrnimmt.
Die Religiosität der Dichterin passe in keine Schublade, meint Johann Hinrich Clausen. Es sei nicht einfach, sie religiös zu verorten.
Weil man in der Gefahr ist, als Theologe eine ganz zarte Blume dann mit einer Kneifzange anzufassen und dabei zu verletzen. Zugleich ist es natürlich so, dass sie auch ganz explizit religiöse Gedichte geschrieben hat, in denen Gott vorkommt und der Herr und das Reich der Ewigkeit und solche Dinge. Also wo sie richtig aus der Fülle der durch das Judentum und das Christentum geprägten Frömmigkeitssprache spricht.
Der Ton ihrer Gedichte wird trauriger und ernster. In der Tradition ihrer chassidischen Vorfahren versucht Mascha Kaleko in dem Gedicht Gebet ihr Schicksal in Würde anzunehmen.
Herr, unser kleines Leben, ein Inzwischen, durch das wir aus dem Nichts ins Nichts enteilen. Und unsere Jahre, Spuren, die verwischen. Und unser ganzes Sein, nur ein Einstweilen. Was weißt du, Blinder, von der stummen Leiden? Steckt nicht ein König oft in Bettlerschuhen? Wer sind wir denn, um richtend zu entscheiden? Uns war bestimmt, zu glauben und zu tun. Lass du uns wissen, ohne viel zu fragen. Lehr uns in Demut, schuldlos zu verzeihen. Gib uns die Kraft, dies alles zu ertragen. Und lass uns einsam, nicht verlassen sein.
Was mich daran besonders einnimmt, ist jetzt, dass sie in diesen religiösen Sprachformen das Existenzielle, das, was sie im Kern berührt, ausspricht. Der religiöse Ausdruck ist für sie eine Möglichkeit, unter anderem in ihren Gedichten dem eigenen Leben auf den Grund zu gehen. Und erst dann wird ja sozusagen religiöse Lyrik interessant und auch fruchtbar für den Leser, wenn es wirklich an das geht, was einen selbst unbedingt angeht.
In den Jahren des Nationalsozialismus und der Shoah verdüstert sich der Ton ihrer Gedichte. In Gedichten wie Hiobs Enkel und Kaddisch wird aus Witz und Spott bittere Anklage.
Kaddisch. Wer wird in diesem Jahr den Schofar blasen, den stummen Betern unterm fahlen Rasen, den 100.000, die kein Grabstein nennt und die nur Gott allein bei Namen kennt? Saß er doch wahrlich strenge zu Gericht, sie alle aus dem Lebensbuch zu streichen. Herr, mög der Bäume beten dich erreichen, wir zünden heute unser letztes Licht.
Die Dichterin revoltiert weiter gegen einen Gott, der es zulässt, dass Millionen von Menschen massakriert wurden. Eine Revolte erneut im frech-ironischen Kaleko-Tonfall.
Ich möchte in dieser Zeit nicht Herrgott sein und wohl behütet hinter Wolken thronen, allwissend, dass die Bomben und Kanonen den roten Tod auf meine Söhne speien. Wie peinlich, einem Engelschor zu lauschen, da Kinderweinen durch die Lande gellt. Weiß Gott, ich möchte um alles in der Welt nicht mit dem lieben Gott im Himmel tauschen. Lobet den Herrn, der schweigt. In solcher Zeit, vergib, o Hirt, ist Schweigen ein Verbrechen. Doch wie es scheint, ist seine Heiligkeit auch für das frömmste Lämmlein nicht zu sprechen.
Für mich ist es total wichtig, dass jede qualifizierte Form von Religion ganz unterschiedliche Empfindungen hat, die oft miteinander in Spannung oder im Widerstreit stehen. Das ist eben Religion im Vollsinne, nicht einfach eine Gläubigkeit in einem einfachen, schlichten Sinne, sondern voller Spannungen. Und das ist bei Mascha Kaleko ganz besonders gegeben, aber dann nochmal mit diesem Witz, der sozusagen das nochmal aus der Kurve haut. Also ich denke noch an dieses Gedicht Kurzer Dialog.
Herr, du gabst uns die Welt, wie sie ist. Gib uns doch bitte dazu das seinerzeit leider nicht mitgelieferte Weltgewissen.
Von 1938 bis 1960 lebt und arbeitet Mascha Kaleko mit Hemyo Vinava und ihrem Sohn, der sich inzwischen Steven nennt, in New York. 1955 bereist sie Europa. Bei Rowohlt erscheinen Neuauflagen ihrer Bestseller aus den 20er und 30er Jahren. Sie ist erfolgreich, sehr erfolgreich. Die Akademie der Künste will ihr den Fontane-Preis verleihen, doch sie verweigert dessen Annahme. Ihre Begründung: Das Jurymitglied Hans Egon Holthusen war langjähriges Mitglied der SS.
Kein Lorbeerkranz vom Bund der Belletristen, kein Kunstverein hat mich in seinen Listen.
Nachdem die Lyrikerin den Fontane-Preis abgelehnt hat, endet ihr Comeback im Nachkriegsdeutschland. Neue Spielarten der Lyrik gelten jetzt als modern und zeitgemäß. Das Ehepaar übersiedelt 1960 nach Jerusalem, damit Hemyo Vinava sein Lebenswerk vollenden kann. Eine Anthologie jüdisch-chassidischer Gesänge. Mascha Kaleko spricht kein Hebräisch und fühlt sich in Israel fremd. Sie leidet unter Magengeschwüren.
Bin meist so müde, dass das Lebensschwänzen mir nicht schwerfällt. Sensibel wie ein feiner Apparat und keine Kraft, das Aufgenommene zu verarbeiten, sagt der Arzt. Ein Außenseiter wie wir.
Auch Maschas Mann erkrankt schwer. 1968 stirbt überraschend ihr Sohn im Alter von 31 Jahren in New York an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Von diesem Schock erholt sich das Paar nicht mehr. Hemyo Vinava stirbt 4 Jahre später. Mascha Kaleko leidet unter Magenkrebs. Sie reist noch einmal nach Berlin und liest dort aus ihren Gedichten. Auf der Rückreise wird sie in Zürich operiert. Zu schwach, um nach Jerusalem zurückzukehren, stirbt sie am 21. Januar 1975 in einem Spital. Zu ihrer Bestattung auf dem Zürcher israelitischen Friedhof verbat sie sich Trauerreden. Nur die alten Gesänge ihres Volkes erklangen.
Wohin ich immer reise, ich fahr nach Nirgendland. Die Koffer voll von Sehnsucht, die Hände voll von Tand. So einsam wie der Wüstenwind, so heimatlos wie Sand. Wohin ich immer reise, ich komm nach Nirgendland. Die Wälder sind verschwunden, die Häuser sind verbrannt. Hab keinen mehr gefunden, hat keiner mich erkannt. Und als der fremde Vogel schrie, bin ich davongerannt. Wohin ich immer reise, ich komm nach Nirgendland.
Wenn ich auf das Leben von Mascha Kaleko blicke, dann finde ich erstmal so etwas wie Ehrfurcht, in dem sich Respekt und Schrecken vermischen. Also Erschrecken über das, was sie erlitten und erlebt hat. Dann aber auch ein großes Angerührtsein, darüber nicht zu verstummen, sondern wunderbare Gedichte zu schreiben, die auch in ihrer Untröstlichkeit anderen Menschen zum Trost werden, wo Menschen in dieser Verzweiflung eine Sprachform finden für ihre eigenen Gefühle.
Mein schönstes Gedicht. Ich schrieb es nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es. Ich schwieg es.
Ich möchte in dieser Zeit nicht Gott sein. Die Lyrikerin Mascha Kaleko. Eine Sendung von Burkhard Reinartz. Es sprachen Sigrid Burgholder und Juan Carlos Lobo. Ton und Technik Roman Weingart. Regie Burkhard Reinartz. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2020.